Die aktuelle Fahrersituation bei Red Bull schlägt weiterhin hohe Wellen. Liam Lawson, Yuki Tsunoda stehen im Mittelpunkt, dahinter natürlich Christian Horner und Helmut Marko als die, ja, Drahtzieher der ganzen Geschichte, der ganzen Geschicke bei Red Bull. Und die aktuelle Situation, so verworren und merkwürdig, wie sie scheinen mag, sie geht im Prinzip zurück auf die Anfangstage von Red Bull. Wir gucken in dieser Episode mal weit zurück ins Jahr 2005 und verraten euch, welche eigentlich ganz ähnlich geartete Situation damals schon stattgefunden hat und was Red Bull seit dieser Zeit einfach nicht gelernt hat. Wird spannend heute, schaut mal rein, bleibt dran und dann gehen wir mal zurück. Zeitmaschine an. Und die Zeitmaschine, die verleiht uns ein kleines Déjà-vu. Damit wir diese fragwürdigen Entscheidungen, die da dieser Tage bei Red Bull fallen, ein bisschen besser verstehen können, lohnt sich's manchmal, wenn man ein bisschen tiefer gräbt. Wie angekündigt, wir graben heute ein bisschen in die Vergangenheit von Red Bull. Die Anfangszeiten, 2005, die Mannschaft hat gerade den Jaguar-Rennstall aufgekauft. Didi Mateschitz hat damals eine ganz gute Chance gesehen. Und ja, ausgerechnet vom Ford-Konzern, lustigerweise, mit dem sie dann nächstes Jahr wieder zusammenarbeiten. Ja, so laufen die Bögen in der Formel 1 und dann spannen sich und finden wieder zurück. Die Wege kreuzen sich immer wieder. Auf jeden Fall war Helmut Marko von Anfang an schon in der Mannschaft dabei natürlich. Christian Horner noch nicht ganz, als gewissermaßen Altlast hat man Tony Purnell als Teamchef dabei gehabt. Der war vorher schon Teamchef bei der Jaguar-Truppe. Damals lustigerweise mit Niki Lauda auch noch dabei, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Tony Purnell und Helmut Marko waren das Doppelgespann, die Doppelspitze in den Anfangstagen von Red Bull. Damals gab es schon einen Konflikt, der frappierende Parallelen aufweist zu dem Drama, das sich da heute abspielt. Es ging um die Cockpit-Besetzung natürlich, das erste Jahr Red Bull. Helmut Marko hatte damals schon das große Red Bull-Nachwuchsprogramm unter seinem Deckmantel, unter seinen Fittichen. Das gab es auch schon, bevor Red Bull richtig in die Formel 1 eingestiegen ist. Ihr wisst es vielleicht, bereits in den 90ern hat man die Sauber-Truppe zum Beispiel gesponsert und immer mal wieder Piloten unterstützt. Gerhard Berger war der erste Pilot, der unterstützt wurde, sogar schon in den 80ern von Red Bull. Also geht ganz, ganz weit zurück. Helmut Marko wollte damals verständlicherweise zwei seiner Nachwuchspiloten in den Cockpits bei Red Bull sehen. Praktischerweise war einer davon, nämlich Christian Klien, ohnehin schon ein Jahr lang bei Jaguar unterwegs gewesen zu dieser Zeit. Also er war schon Stammpilot in der Formel 1. Im zweiten Cockpit sollte der amtierende Formel 3000 Champion Vitantonio Liuzzi sitzen dann. Da hatte Tony Purnell aber was dagegen. Er pochte darauf, dass man einen erfahrenen Piloten da reinsetzt und David Coulthard ist es am Ende geworden. Und so nahm eine wilde Geschichte ihren Lauf und der erste Konflikt zwischen Helmut Marko und dem Red Bull Teamchef war dann schon am Laufen sozusagen.
Ja, und insofern kann man natürlich eine Parallele ziehen, dass Tony Purnell sozusagen der damalige Christian Horner war. Der war sich halt mit Helmut Marko nicht grün. Und wie gesagt, David Coulthard hat er sozusagen ins Team geholt. Und die zwei Jungspunde, sprich Christian Klien und Vitantonio Liuzzi, die durften sich dann, also eigentlich noch abgefahren als heute, ist von vornherein abgesprochen, dass sie sich alle vier Rennen abwechseln würden. Mhm. Das ist schwer nachzuvollziehen, aber das Team war damals neu. Das hat Dinge anders gemacht, zumindest hat man das damals einfach alles ein bisschen positiver gesehen. Und dann war das eher mal eine frische Idee vielleicht, ist unter der Kategorie Hashtag aufregend irgendwie gelaufen. Und ja, dann hat man es eben so durchgezogen. Also trotzdem.
Oder auch nicht.
wir werden gleich sehen, wie es dann kam. Also Christian Horner ist übrigens dann auch reinrotiert sozusagen. Der hat dann recht früh den guten Tony Purnell als Teamchef beerbt und hat dann damals die Situation bei Red Bull passender oder unpassenderweise mit einer Fußballmannschaft verglichen und hat dann gemeint, ähnlich wie man halt talentierte Spieler auf der Bank lassen muss, weil man eben nicht alle gleichzeitig auf dem Spielfeld lassen kann, muss man eben bei Red Bull ein Rotationsprinzip anwenden. Er hat es dann lustigerweise mit Michael Owen und Wayne Rooney verglichen, die ja öfters zusammen auf dem Platz gestanden waren, als sie da irgendwie gegenseitig rausrotiert wurden. Also es hat dann auch nicht so ganz gepasst. Also die Analogie hat er da auch so ein bisschen verfehlt. Und genauso verfehlt war dann im Prinzip auch dieses Experiment, das auch schon ziemlich an heutige Tage erinnert, wobei das man, kann man ja eigentlich fast schon als ruhige Hand bezeichnen heutzutage, wenn man sozusagen zumindest mal nach außen hin mit dem Vorsatz reingeht, zum Beispiel Liam Lawson halt in die Saison reinstarten zu lassen ohne Limit, aber damals hieß es eben, nach 4 Rennen wird durchgewechselt und dann lief es eben los, wie es laufen musste. Also Kleen ist als erster gestartet, Dave, hat auch gleich Punkte geholt und stand tatsächlich in den ersten beiden Rennen vor David Coulthard.
Ja, insgesamt ist Christian Kleen dann aber auch nur 3 Rennen gefahren zu Saisonbeginn, gar nicht die 4, wie es angedacht war, ab Imola. Natürlich passenderweise dann ab seinem Heimrennen durfte Liuzzi dann ins Lenkrad greifen und der hat dann tatsächlich einen Stint von 4 Rennen absolvieren dürfen. War dabei aber schlechter unterwegs als Christian Kleen. Waren Dreher dabei, waren Fehler dabei, die Resultate waren auch nicht so ganz auf dem Niveau. Man hat eine gewisse Unsicherheit gespürt und hat gemerkt, der Liuzzi ist eigentlich irgendwie nicht ganz so weit. Der ist der Formel 1 noch nicht gewachsen. Ja, er konnte wenig Zählbares mitnehmen aus diesen Rennen, die er gefahren ist. Vielleicht war der Druck zu groß, vielleicht weiß ich nicht, wurde er da nicht ausreichend unterstützt von seiner Teamführung? Spoiler, das ist immer noch so heute bei Red Bull. So oder so, die Rotation konnte man getrost als gescheitert betrachten. Ab dem, das war dann das 8. Rennen, ist Christian Kleen dann wieder ins Cockpit gestiegen, durfte die Saison zu Ende fahren und somit war dieses Rotationsprinzip zunächst auf jeden Fall mal Geschichte.
Ja, und Red Bull ist so ein Chaos-Team in den letzten 20 Jahren teilweise gewesen, dass ich dann vorher auch schon vorgezogen Toro Rosso ins Spiel gebracht habe. Das ist natürlich dann erst gekommen und zwar war es dann eben so. Didi Mateschitz, der ist ja inzwischen verstorben, hat vor der Saison 2006 das Minardi-Team gekauft, ist ja schon seit Jahren eigentlich so am hinteren Ende der Formel-1-Schlange sozusagen immer mehr ins Straucheln geraten war. Große Geldprobleme auch hatte und dann hatte man eben plötzlich 4 Cockpits bei Red Bull und dann war das eben sozusagen Toro Rosso, das Nachwuchsteam, das heutzutage unter dem Namen Visa Cash App Red Bull
bei uns intern immer noch Minardi.
Ja, immer noch Minardi, ja. Und wer ist dann da ins Cockpit gekommen? Das hat man aufgefüllt mit einerseits Liuzzi und andererseits Scott Speed. Der fährt ja heute immer noch in der IndyCar-Rennserie und ihr könnt es euch dann schon denken, der hat natürlich dann nicht so wahnsinnig überzeugt, auch wenn er einen wunderbaren Namen hat für einen Formel-1-Fahrer, generell für einen Rennfahrer. Ja, also die zwei haben dann unter der Flagge von Toro Rosso dann erstmal ihr Glück versucht. Kleen, der durfte bei Red Bull bleiben, der hat da ja erstmal überzeugt, aber der wurde tatsächlich drei Rennen vor Ende, so muss es heißen, geschasst. Er hat dann später mal gesagt, dass das damit zusammengehangen haben soll, dass er ein Angebot abgelehnt hatte, Pilot in der IndyCar, in einer IndyCar-Mannschaft zu sein, am IndyCar-Team, dass er ein Red Bull-Sponsoring bekommen hat. Und weil Red Bull ihn eben aus der Formel 1 raus haben wollte, beziehungsweise andere Pläne für ihn hatte und dann, ja, hat man ihn da sozusagen ganz rausgeschasst.
Vorzeitig, ne?
Ehrenlos oder unehrenhaft, sagt man ja. Ja, wer ist denn dann eigentlich danach gerückt? Man würde ja eigentlich dann denken, einer der Toro Rosso-Piloten. Es war ja dann auch als Nachwuchsteam konzipiert, aber Pustekuchen, es war dann der Niederländer Robert Dornbosch. Denn er war in dieser Saison als dritter Pilot sozusagen bei Red Bull eingeplant und ist dann halt einfach reingerückt. Also der ist nicht komplett aus dem Nichts gekommen, aber man hätte halt erwarten können, dass es ein bisschen anders läuft. Auch, okay, nachvollziehbar, aber auch da schon komplettes Chaos. Also ich glaube, wir haben jetzt schon 5 Fahrer innerhalb von 2 Saisons irgendwie in 3 Cockpits. Also,
Ziemlich gaga. Und naja, ihr merkt schon, ne, das wird ein Muster erkennbar. Das zeichnet sich bis heute durch. Das Hire-and-Fire-Prinzip, was man so im Englischen bezeichnet, einfach, dass man Leute einstellt und aber sofort dann wieder, feuert oder eben degradiert, jetzt im Fall von Liam Lawson ganz aktuell. Das hat immer noch, ist immer noch Programm bei Red Bull. Ja. Dieser maximale Druck, den Helmut Marko auch immer auf alle Fahrer ausgeübt hat, auch der hat heute nach wie vor Bestand. Das berichten natürlich auch alle, die da jemals mit Helmut Marko zu tun hatten. Einige Piloten können dem ganz gut standhalten, andere, halt weniger. Ja. Das kann man schon so machen, grundsätzlich ja, aber man sollte dabei dann auch irgendwie straight bleiben. Ja. Was da immer wieder durchschimmert und was mir auch ehrlich missfällt, ist dann, diese intriganten Spielchen im Hintergrund. Ja, da werden Talente halt gegeneinander ausgespielt. Es wird eben munter rotiert, wie wir gerade gesehen haben. Piloten werden da halt von einem Cockpit ins andere geschoben. Relativ willkürlich wirkt es eben oft und viele Piloten dienen einfach nur dazu, irgendwie als Messlatte für andere Piloten zu dienen. Yuki Tsunoda ist einer davon. Ja, der hat fährt jetzt gerade sein 5. Jahr Formel 1 und in den 4 Jahren war er, mindestens 2 Jahre lang die Messlatte. Einmal für Nick de Vries, dann für Daniel Ricciardo, ob er es noch drauf hat, dann für Liam Lawson und gegen alle musste er sich beweisen, ohne eigentlich eine reelle Chance jemals aufzusteigen. Gut, die Chance hat sich mittlerweile ergeben, aber ich sag mal, auf Umwegen, das hätte er sich sicher auch anders gewünscht. Und ich zähle gerne mal ein paar Namen auf. Ich wette mit euch, viele davon habt ihr vergessen, aber all diese Piloten und noch viele andere mehr sind da wirklich durchs Feuer gegangen. Bei Toro Rosso, bei Red Bull und viel mehr oder weniger dieser Politik zum Opfer. Da haben wir, wie gesagt, Scott Speed hast du schon genannt, Jaime Alguersuari, wer den noch kennt, spanischer Pilot, ganz junger Pilot damals, kam total unter die Räder. Ja. Sebastian Bourdais, der damals als amtierender IndyCar-Champion, glaube ich, in die Formel 1 gekommen ist, ging gegen Vettel total unter. Sebastian Buemi, Jean-Éric Vergne haben wir, Brandon Hartley, Daniel Kvyat kennt ihr natürlich noch, Pierre Gasly ist dabei heute noch, Alex Albon ist heute auch noch dabei, Carlos Sainz kennen wir natürlich auch, auch er hat bei Toro Rosso angefangen und ja, noch einige Piloten mehr. Und was dabei auffällig ist, die meisten dieser Piloten waren bei Red Bull oder bei Toro Rosso eben so eine Art Lückenfüller. Ja, die kamen und gingen, sie wurden hier und da irgendwie munter durchgetauscht. Kaum einer durfte mal eine ganze Saison fahren, so gefühlt. Ja, natürlich schon einige, aber es war nie so, dass man das Gefühl hatte, da wird jetzt jemand systematisch aufgebaut. Es waren halt Piloten, okay, wir haben den großen Fahrerkader, wir werfen den einfach mal ins Cockpit, taugt nix, der nächste bitte. Und man hatte nie das Gefühl, dass dann wirklich großer, ausgebuffter Plan dahinter steckt. Außer bei dann eben diesen wirklichen Star-Piloten, also Vettel und Verstappen natürlich. Daniel Ricciardo mit Abstrichen war ein gelungenes Experiment dieser Nachwuchsakademie, kann man sagen. Aber die allermeisten, die hatten ein wirklich trauriges Schicksal. Und was eben auffällig ist, viele dieser Namen, die ich gerade aufgezählt habe, sind sehr, sehr gute Rennfahrer. Sie haben entweder vor ihrer Formel-1-Karriere, wie eben Sebastian Bourdais zum Beispiel, oder eben nach ihrer Formel-1-Karriere bei Red Bull oder Toro Rosso, durchaus bewiesen, ja, dass sie das Zeug zu großen Taten haben. Wir haben viele Le Mans-Sieger dabei, Sportwagen-Weltmeister, Nick de Vries ist ja auch Formula-E-Champion zum Beispiel und so weiter. Also die können das grundsätzlich, aber aus irgendwelchen Gründen, Spoiler, wahrscheinlich ist es dieser Hexendruckkessel da unter Helmut Marko, aus diesen Gründen konnten sie wahrscheinlich ihr Potenzial nie so richtig entfalten oder durften es auch nicht entfalten. Auch das ist eine Möglichkeit.
Ja, also man sieht ja, die sind dann später, du hast es ja auch gerade schon gesagt, da in den allermeisten Fällen dann auch ganz gut zurechtgekommen in anderen Rennserien oder eben in der Formel 1, also Stichwort zum Beispiel Pierre Gasly, Alex Albon. Da kann man sich dann schon fragen, also an der Qualität scheint es ja per se nicht zu liegen, da muss man sich fragen, was läuft jetzt eigentlich schief? Also was man definitiv sagen kann bei Red Bull, es gibt ja einerseits schon intern, ohne dass es ausgesprochen wird, einen starren Fokus auf einen Nummer 1 Piloten. Das ist tatsächlich auch schon vor Max Verstappen der Fall gewesen. Und zwar mit Sebastian Vettel. Da konnte Mark Webber sich auf den Tisch stellen und auf den Kopf stellen und wahrscheinlich dann im Kreis rotieren. Der durfte dann mal gewinnen, wenn der Vettel es nicht hinbekommen hat und Probleme hatte, irgendwie welche Art auch immer. Aber im Großen und Ganzen hat man da nicht viel auf ihn gehört und da auch nicht viel auf ihn gegeben. Da war Vettel dann die klare Nummer 1, aber seine Meinung wurde da auch nicht wirklich angehört. Und das Gleiche hat man jetzt eben mit Max Verstappen und man hat so das Gefühl, dass so der zweite Sitz neben Max Verstappen, neben Sebastian Vettel, der wird so ein bisschen als Unannehmlichkeit empfunden. Man will da jetzt auch nicht offiziellen Fass aufmachen, aber man behandelt die Person, wer oder auch immer drin sitzt, so ein bisschen als Fahrer zweiter Klasse. Wird in der Entwicklung vielleicht auch nicht so eingebunden, wie man es denkt oder wie es sein sollte. Nach außen hin erweckt man den Eindruck, dass es halt ein Wettbewerb ist und nach innen her scheint es dann doch oft anders zu laufen, sonst kann man sich das langsam nicht mehr erklären. Und Dave, wir haben ja jetzt muss man auch ganz klar sagen, jetzt nicht so eine Verschwörungstheorie, dass da irgendwie die unterschiedliche, gibt es ja auch teilweise, dass die unterschiedliche Materialien bekommen oder dass da irgendwie bei Paris hat man das ja oft gehört, dann das Auto sabotiert wird, dass da die Ingenieure irgendwas dran rumdrehen, dass er überhaupt nicht in der Lage sein kann. Also die versuchen es wahrscheinlich, aber wir kommen da, oder wir haben es auch in der letzten Folge besprochen, es ist halt sehr, sehr stark inzwischen auf den Fahrstil von Max Verstappen auch ausgelegt und da wird es halt schwierig, wenn es so ein sehr, sehr schwer zu bändigendes Auto ist, mit dem eigentlich nur dieser sehr spezielle Fahrstil von Max Verstappen dann auch zurechtkommt.
Ja, es ist nicht auf den Fahrstil von Verstappen ausgelegt, aber er kann halt mit diesem Auto rumfahren. Ja. Es ist ja so, die Ingenieure haben ja Daten, die durchlaufen irgendwelche Simulationen. In der Theorie spuckt dann der Computer eine Entwicklungsrichtung vor, die eben theoretisch auf dem Reißbrett das schnellstmögliche Auto darstellen soll. Und dieses schnellstmögliche Auto bauen sie dann. Und wer damit umgehen kann, der ist damit halt dann noch wirklich schnell. Der bringt diese theoretische Leistung, dieses Potenzial dann noch wirklich auf die Strecke. Das ist halt Max Verstappen. Wir haben das ja auch immer mal wieder gesehen. Während der Winterpause war Red Bull ja auch immer bemüht, ein gut fahrbares Auto hinzustellen, damit beide Piloten gleichermaßen klarkommen. Oft war es in den letzten Jahren so, dass Sergio Perez sehr gut aus der Winterpause gestartet ist, aber mit jedem Upgrade, das dann ans Auto kam, das das Auto theoretisch schneller gemacht hat, wurde das Auto auch schneller zu fahren und Perez konnte damit halt nicht mehr umgehen irgendwann. Max Verstappen hat's umfahren können, die Probleme, konnte damit irgendwie trotzdem noch einigermaßen schnell und vor allem konsistent schnell sein und hat dann eben alles rausgeholt und diese theoretische Performance eben auf die Strecke gebracht. Das ist so ein Schema, das wiederholt sich eigentlich seit Jahren bei Red Bull und aus diesem Schlamassel, aus diesem Teufelskreis müssen sie unbedingt raus, denn es ist so, dass Red Bull abhängig ist von einer Person. Das Wohl und Wehe dieses Teams hängt einfach am Willen und am Können von Max Verstappen. Wenn der weg sein sollte, wenn der keine Lust mehr hat, wenn der ein anderes Angebot kriegt, was er dann wahrnimmt, steht zu befürchten, dass Red Bull dann wirklich, durchgereicht wird. Vielleicht sogar nach ziemlich weit hinten.
Ja, absolut. Und man kann dann auch sagen, also im Endeffekt lässt sich zusammendampfen. Man hat da einen ganz schlechten Stil an den Tag gelegt. Und es ist das 20-jährige Teamjubiläum, aber wenn man sozusagen auf die Art und Weise sozusagen die Arbeits- oder die Firmenkultur feiert und zementiert, ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsnachweis. Also man hat natürlich wahnsinnig viele Rekorde gebrochen. Es ist eins der erfolgreichsten Teams in der Formel-1-Geschichte. Für die kurze Zeit vielleicht sogar das erfolgreichste. Ich müsste jetzt mal nachschauen, aber es ist halt auch eins, das wahrscheinlich so viele Fahrer wie kein anderes verbrannt hat, vor allem so viele Rookies und wahrscheinlich auch gibt es kein einziges Team, wo so viele Fahrer dann im Prinzip geschasst wurden und danach in anderen Teams überzeugt haben oder teilweise Nummer 1 Fahrer sind, also wieder Albon, wieder Gasly und die sind ja jetzt nicht gegen irgendwelche Sonntagsfahrer irgendwie am Start, sondern aktuell Albon, gut, Carlos Sainz, der muss sich jetzt erstmal ans Team gewöhnen und so weiter, der hat die gleiche oder ähnlichen Probleme wie Hamilton gerade, aber nichtsdestotrotz, ja, also das sind ja wirklich sehr, sehr gute Fahrer und die haben alle teilweise wie Amateure ausgeschaut bei, also jetzt mal überspitzt gesagt, bei Red Bull im großen Team und wurden aber auch so behandelt, ne, also hier, du bringst nichts auf die Kette, so oft blöd gesagt, und dann bist du halt gleich wieder weg, der Nächste rein, schafft es nicht, der Nächste raus, und also ist es einfach nicht schön, und es gibt auch keine Anzeichen, das zu ändern, also das sind ja 2 Jahrzehnte, muss man jetzt mal wirklich sagen, also 2 Jahrzehnte, 20 Jahre scheint Red Bull da wirklich kein gesteigertes Interesse zu haben, da endlich mal Schuss damit zu machen und einfach eine ausgeglichene Mannschaft auf die Beine zu stellen, sich da wirklich Mühe zu geben, zumindest nach außen hin macht es nicht so den Eindruck. Den Ingenieuren will ich da jetzt irgendwie gar nicht ihren Eifer absprechen, aber ich spreche jetzt gerade wirklich so in Richtung Helmut Marko und Christian Horner. Das haben auch ganz viele von euch in unserem letzten Video unter den Kommentaren reingeschrieben. Da sind wir uns, glaube ich, weitgehend einig. Die zusammen sind auf jeden Fall schwer tragbar inzwischen und auch einzeln wüsste ich gar nicht, ob ich an einem von beiden festhalten würde. Also Christian Horner scheint ja wirklich inzwischen mit seinen Machtspielchen da vieles in Schieflage gebracht zu haben und Helmut Marko, so viel er sicherlich an Wissen drauf hat und so viel er auch der Formel 1 gegeben hat, aber in der Hinsicht, man hat viele Talente hochgezogen, aber halt auch viele Talente verbrannt. Also da kann man auch die Frage stellen, ob er da noch am richtigen Platz ist.
Ja, die Trefferquote, ne, wenn man sich das so anschaut, gemessen an der Menge an Piloten, die da in die Formel 1 kamen durch die Red Bull Akademie, ist eigentlich gar nicht so hoch. Ja. Wir hatten wirklich, die Jahrhunderttalente Vettel und Verstappen auf jeden Fall, die dann auch super erfolgreich waren. Daniel Ricciardo war auf jeden Fall ein guter, den muss man nennen. Aber dann wird es halt schon relativ dünn, ehrlich gesagt. Die meisten Piloten haben dann erst ihr Potenzial aufblitzen lassen, als sie halt aus der ganzen Red Bull-Familie ausgeschieden sind. Das muss man auch so sehen. Ja. Sie kamen dann zwar durch Red Bull in die Formel 1 und das muss man natürlich auch loben. Ja. Das kann man natürlich nicht hoch genug anpreisen, dass sie vielen, vielen Piloten ermöglicht haben, gewissermaßen ihren Traum zu verwirklichen von der Formel 1, aber am Ende des Tages, du hast es schon gesagt, es ist einfach schlechter Stil und so kann man eigentlich eine Formel 1 Mannschaft nicht führen, zumindest nicht über eine lange Zeit hinweg. Dass es anders geht, beweisen, im Prinzip alle anderen Formel 1 Teams, ja, die haben keinen so hohen Fahrerverschleiß. Trotzdem gibt's da sehr solide Piloten, die erfahren aber halt eine Rückendeckung. Es gibt eine klare Hierarchie. Man kann ja auch, und das haben wir kurz mal angesprochen vorhin, man kann ja durchaus eine Konstellation fahren mit einer ganz klaren Nummer 1. Aber diese Hierarchie muss dann zumindest intern klipp und klar kommuniziert werden. Bei Red Bull hat man immer so den Eindruck, es wird der Anschein von Wettbewerb erzeugt, auch intern. Der Bessere möge doch bitte gewinnen. Aber in Wirklichkeit hat die Teamführung sehr wohl eine Hierarchie und an dieser orientiert sie sich auch und lässt dann den vermeintlichen B-Fahrer durchaus spüren, ja, dass er dann nicht so die ganze Unterstützung erfährt, dass sein Erfolg ihm nicht so gegönnt wird. Mark Webber kann da wirklich wieder von singen, ja, auf jeden Fall. Auch Daniel Ricciardo ist ja dann irgendwann einfach entnervt abgehauen, als er wiederholt sich gegen Max Verstappen da behaupten wollte oder behauptet hat sogar. Es kam ja hier und da dann zu Kollisionen und immer hat sich das Team intern sowie extern vor Max Verstappen gestellt, auch wenn ich definitiv nicht immer einverstanden war mit dieser Sichtweise, ja. Und viele, viele andere Experten auch. Ich konnte sehr wohl verstehen, dass Daniel Ricciardo dann gesagt hat, so Leute, wisst ihr was, ich lasse mich da nicht veralbern von euch, ja. Wenn ihr den Verstappen zu einer Nummer 1 machen wollt, dann macht's halt, aber sagt's bitte auch, ich bin da mal weg hier, ja. Fand ich damals einen guten Move, gut, wie sich seine Karriere entwickelt hat, war dann natürlich mehr oder weniger optimal. Aber das sind auf jeden Fall zwei ein B-Fahrer, die dann im Lauf der Zeit einfach so ihre Probleme hatten. Sergio Perez ist jetzt der dritte, der mir einfällt. Es ist der dritte, B-Fahrer in Anführungsstrichen, der sich viele Jahre an der Seite eines A-Fahrers behaupten wollte, durfte, musste. Und auch das ist am Ende nicht gut ausgegangen. Ja, sie haben sich auch da im Streit getrennt, genau wie mit Mark Webber, genau wie Daniel Ricciardo. Sorry Leute, so kann man wirklich managementseitig ein Team nicht führen. Und ich zitiere ihn selten, aber Ralf Schumacher sieht das in diesem Fall ganz genauso. Er prangert da wirklich die Managementqualitäten von Helmut Marko und Christian Horner in diesem ganz aktuellen Fall genauso an. Ralle, da sind wir einer Meinung.
Tja, und jetzt wollen wir natürlich auch eure Meinung wissen. Schreibt uns in die Kommentare. Seht ihr es auch so, dass das eigentlich ein lang bestehendes Problem bei Red Bull ist, seitdem das Team eigentlich gegründet wurde oder eben Jaguar übernommen hat? Wen seht ihr denn da ursächlich irgendwie als Problem? Ist das irgendwie aus dem Team gar nicht mehr rauszubekommen? Oder sagt ihr, sobald entweder Christian Horner oder Helmut Marko oder beide weg sind, dann kommen die vielleicht dann endlich, was das angeht, in die Spur? Erfolgreich sind sie ja in der Vergangenheit immer mal wieder gewesen, auch über eine ganze Zeit. Sowohl Verstappen als auch Vettel haben ja viermal hintereinander Weltmeistertitel gewonnen. Mal schauen, ob es dieses Jahr noch reichen kann, da bis zum Ende um die WM mitzufahren.
Ich habe meine Zweifel.
Also, lasst uns diskutieren in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf und freut euch aufs nächste Video. Wir haben ganz, ganz viel Content für euch. Lasst also dementsprechend ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ahoi.